Hallo und herzlich willkommen zurück bei Keep It Grün, eurem Podcast für nachhaltige Gartennutzung, Permakultur, Pflanzenkohle und auch Klimapolitik heute. Ich bin Nils, natürlich habe ich wie immer auch den Franz dabei.
Hallo zusammen.
Und heute, ich habe es kurz schon angesprochen, geht es mal um ein Thema, das nicht direkt mit dem Garten zu tun hat. Doch bevor ich schon in das Thema einsteige, Franz, haben wir irgendwelche Zuschauerfragen bekommen?
Ich habe eben extra nochmal nachgeguckt. Diesmal haben wir keine Fragen bekommen, aber ihr könnt uns natürlich gerne Fragen schreiben. Die E-Mail-Adresse verlinke ich in den Shownotes, info@keepitgrün.de, wie man das schreibt, seht ihr da. Aber wir fragen ja immer nach Fragen oder ihr fragt uns Fragen. Ich hätte mal eine Frage.
Ach was.
Aus ganz persönlichem Interesse. Und zwar haben wir viele Podcasts und Spotify-Hörer bei uns. Und ich versuche seit 2 Wochen die neue 3-Fragezeichen-Folge bei Spotify zu hören. Und immer wenn ich den Künstler aufrufe, dann bleibt mein Spotify hängen. Und es ist nur bei diesem einen Künstler so. Und ich habe gesehen in unseren Analytics, dass viele unserer Hörer auch die 3-Fragezeichen hören. Deshalb, vielleicht weiß einer, wie man das löst. Ich kann die neue Folge nicht hören. Schreibt uns gerne. Ansonsten auch Fragen zu normalen Themen an uns. Okay, Nils, jetzt darfst du weitermachen.
Ja, sehr gut. Guck mal, vielleicht bringt es dir was. Also wenn jemand Franz helfen kann.
Und was ich auch noch gesehen habe, viele hören unseren Podcast und folgen uns nicht. Folgt uns gerne bei Spotify oder iTunes. Kann man ja, glaube ich, überall dem Podcast folgen. Also folgt uns gerne, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn wir eine neue Folge rausbringen. So, jetzt darfst du.
Genau, so. Die neue Folge kommt ungefähr jede Woche. So, jetzt hast du mich fast rausgebracht. Genau. Gut, dann keine Zuschauerfragen. Das Thema, um das es heute geht, habe ich gerade schon genannt, Klimapolitik. Und wer die letzte Folge gehört hat, hat schon mitbekommen, dass ich mich momentan in Brüssel befinde. Und das hat unter anderem den Grund, weil ich unseren ersten Gast besuche. Das ist nämlich der Simon.
Hallo.
Hallo Simon.
Hallo.
Genau, und Simon kennt sich nämlich mit Klimapolitik aus. Aber am besten stellst du dich erstmal kurz vor.
Ja, sehr gerne. Also schönen guten Tag oder Abend auch von meiner Seite. Ich bin Simon, wie schon gesagt, ich lebe in Brüssel, Nils ist mich hier besuchen und beruflich beschäftige ich mich mit europäischer Politik, bin Berater für EU-Politik und habe deshalb auch einen ziemlich guten Einblick in das Thema Klimapolitik, Klimaschutz und diesen Zusammenhang zwischen Brüssel und Berlin, also auch das, was dann in Deutschland für euch relevant ist.
Genau, oder in Österreich, oder, na gut, der Schweiz dann wahrscheinlich nicht so wirklich.
Die ist kein EU-Mitglied.
Ja, das dachte ich mir. Naja, sehr gut. Jetzt wird sich der ein oder andere natürlich fragen, warum machen wir denn überhaupt eine Folge über Klimapolitik, wenn es doch hier eigentlich um Gartennutzung geht? Und die Antwort ist relativ einfach, weil es ein sehr wichtiges Thema ist, was für uns jetzt auch immer wichtiger wird und weil es etwas ist, über das sich mehr Leute unterhalten sollten. Wenn man neu in dem Thema ist, fragt man sich jetzt genau vielleicht, warum ist Klimapolitik denn so wichtig? Kannst du dazu vielleicht ein paar Worte sagen, Simon?
Also generell möchte ich jedem sagen, Politik ist immer wichtig und man sollte sich damit beschäftigen. Aber jetzt speziell Klimapolitik ist deshalb wichtig, weil die Grenzen dessen, was man individuell erreichen kann, natürlich irgendwo begrenzt sind. Ganz praktisch, ich selbst kann Veganer werden, nur noch recycelte oder Secondhand-Klamotten tragen, alles zu Fuß machen und auf einem Selbstversorgerhof leben. Aber wenn die Gesellschaft jenseits von meinem Wirkungskreis einfach so weitermacht, dann wird das Klima sich trotzdem ändern und die Natur wird sukzessive kaputt gehen. Und dafür brauchen wir dann eben einen kollektiven Ansatz und das schaffen wir eben nur über das politische System. Dafür brauchen wir effektive Klimapolitik, die dafür sorgt, dass sich gesamtgesellschaftlich etwas ändert. Und um das jetzt nochmal von dem Individuum auf die europäische Ebene zu bringen, selbst wenn wir als ganz Deutschland unseren CO2-Ausstoß auf Null bringen, dann, das wird ja oft in politischen Diskussionen benutzt, das Faktum, dass es ungefähr 2,5% des globalen CO2-Ausstoßes sind. Das heißt, selbst wenn Deutschland klimaneutral ist und der Rest der Welt weitermacht, dann fällt das nicht sehr stark ins Gewicht. Wenn jetzt aber Deutschland als größtes Mitgliedsland der EU es schafft, dass die ganze EU ihren CO2-Ausstoß stark reduziert, dann ist die EU zusammen der drittgrößte Emittent von CO2-Emissionen. Dann haben wir schon viel mehr bewegt und dann sehen vielleicht andere Länder wie die USA und China, was wir machen. Und so kommen wir vielleicht Stück für Stück zu einer globalen Lösung. Also das fängt im Kleinen an. Natürlich ist es wichtig, individuell was zu machen, was ja auch, soweit ich das verstehe, das Thema der beiden hier ist. Aber jenseits dessen ist es auch wichtig, dass in der Politik die richtigen Entscheidungen getroffen werden.
Dann hätte ich vielleicht direkt mal eine Frage und zwar, welchen Einfluss hat denn jetzt die EU auf die Klimapolitik in Deutschland? Ist es so, okay, die EU gibt so die Rahmenlinien vor, was sollt ihr ungefähr machen und Deutschland entscheidet dann aber schon noch selber oder hat es schon einen großen Einfluss auf das, was auch in Deutschland passiert?
Also ich bin jetzt versucht, es ist so eine Berufskrankheit in Brüssel, einen langen Monolog über das europäische System zu halten und wie die EU aufgebaut ist, die Institutionen etc. Das spare ich jetzt mal allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Um es kurz zu machen, alles, was in Brüssel entschieden wird, wird ja auch von den Mitgliedstaaten da müssen die Mitgliedstaaten zustimmen. Also es gibt den Europäischen Rat und den Rat der Europäischen Union, das ist in den Mitgliedstaaten drin und jedes Gesetz müssen die Ja sagen. Da gibt es klar Mehrheitsverhältnisse, aber die Faustregel, sage ich jetzt einfach mal, wenn Deutschland und Frankreich als die beiden größten Staaten irgendwas nicht wollen, dann passiert das nicht. Das heißt in der Regel, und Deutschland ist der größte Mitgliedstaat, wenn Deutschland irgendwas gar nicht möchte, dann passiert das auch nicht. Und dahingehend ist die EU eher ein Machtinstrument für Deutschland, als dass es Deutschland einschränkt. Also so rum würde ich das sehen. Ich würde gar nicht sagen, EU macht die Regeln und dann muss Deutschland folgen, sondern Deutschland hat da schon einiges mitzureden. Aber, und jetzt kommt der Trick, der auch in den Medien immer so schön gemacht wird, ja, diese Vorgaben aus Brüssel, wir mussten das machen, dass aber im EU-Parlament sitzt die größte Anzahl sind ja halt die deutschen Abgeordneten. Im Rat hat Deutschland den meisten Einfluss, weil man da eben auch nach Bevölkerungszahl geht bei den Abstimmungen. Mhm. Und deshalb würde ich ganz klar sagen, klar, es kommen, in Brüssel wird der Rahmen gesetzt, aber Deutschland ist da nicht machtlos oder nicht wehrlos.
Hm. Was du gerade eben noch davor gesagt hattest, dass wenn jetzt Deutschland sich Ziele nimmt und CO2-neutral wird, dass dann andere Länder mitmachen, das hat mich so ein bisschen an das Commoners-Dilemma erinnert. Kennt ihr das?
Vielleicht kannst du es nochmal erklären. Ich kann jetzt nicht garantieren, dass das jeder kennt.
Genau, das ist halt so dieses typische Phänomen, wenn es eine gemeinsame Ressource gibt und es verschiedene Parteien gibt und alle Parteien sich an dieser Ressource bedienen können. Und am besten, und wenn sich alle ganz, ganz ausbeuterisch an dieser Ressource bedienen, wird sie verschwinden. Also das hat man zum Beispiel in den Seen, also im Meer, wo man Fische hat. Oder das gibt es auch als Beispiel über eine Weide, wo dann verschiedene Schäfer diese Weide, also die Schafe auf die Weide lassen können. Und wenn alle das die ganze Zeit machen, ihre ganzen Tiere auf die Weide lassen, dann wird die Weide irgendwann kaputt gehen. Und ähnlich ist das mit dem Klima hier auch. Und am besten ist es für den Einzelnen, also für alle wäre es am besten, wenn alle sich reglementieren, wenn es einen festen Regelplan gibt, wer wann die Weide nutzen kann, sodass die Weide halt nachhaltig genutzt werden kann, dass sie weiter wachsen kann. Aber dafür muss ja jeder einen Schritt zurück machen. Jeder muss sagen, okay, ich schicke meine Schafe nur jeden zweiten Tag auf die Weide, anstatt jeden Tag. Und für das Individuum, für die Einzelperson sieht das im ersten Moment schlechter aus. Also wenn wir jetzt wieder auf die Klimapolitik kommen, dann sieht das so aus wie, okay, wenn in Deutschland jetzt CO2 eingespart wird, das ist ja mit Kosten verbunden, mit Aufwand verbunden. Und wenn das niemand anderes macht, dann bringt es nichts. Und wenn man das als Grund nimmt zu sagen, ja, wenn niemand anderes das macht, dann mache ich das auch nicht, dann passiert nie was. Das heißt, irgendjemand muss den ersten Schritt tun und dann müssen andere Leute sich dem anschließen. Dass man halt versucht, aus diesem Dilemma rauszukommen, dass nicht alle immer sagen, ja, aber die anderen können doch was machen, weil wir sind ja nur für einen kleinen Teil verantwortlich. Ja, da muss ich eben auf jeden Fall dran denken.
Um da kurz anzuknüpfen, also nochmal auf diese erste Frage, warum Klimapolitik so wichtig ist. Genau das, Unternehmen stellen sich die Frage, warum sollen wir jetzt auf teurere klima- oder umweltfreundlichere Produktionsmethoden umstellen oder vielleicht sogar einen CO2-Ausgleich zahlen. Wenn wir dann unsere Preise erhöhen müssen und unsere Wettbewerber machen das nicht, dann haben wir einen Nachteil, dann gehen wir pleite. Aber wenn es jetzt einen gesetzlichen Rahmen gibt, der alle dazu verpflichtet, dann hat man diese Risiken nicht mehr. Und so könnte man, und nur so kann eben Transformation im Wettbewerbskontext passieren. Deshalb, ja, gutes Beispiel.
Und es ist so, dass die EU schafft dann quasi diese Rahmenbedingungen dafür? Für alle Mitgliedstaaten?
Ja, sie versucht es. Also da kann ich auch gleich gerne ein bisschen genauer drauf eingehen.
Mach
ich. Ich kann auch, ja, okay. Genau, also vielleicht mal beim Klima angefangen. Also die EU hat sich, oder die Mitgliedstaaten haben sich im Rahmen der EU ein Klimagesetz gegeben, wo sie zum ersten Mal gesagt haben, wir setzen jetzt den Nullpunkt bei 2050. Das heißt, bis 2050 möchten wir CO2-neutral sein. Das heißt, wir wissen, wir werden bis dahin nicht null CO2 ausstoßen, sondern deshalb müssen wir auch das entweder durch Carbon Capture oder andere Technologien einfangen oder durch Waldaufforstung oder durch andere CO2-Senken das wieder aufnehmen. Aber 2050 ist null und von da rechnen wir jetzt zurück. Und das wurde jetzt in dem Klimagesetz, im europäischen Klimagesetz, erstmals rechtlich bindend festgelegt für die 27 EU-Mitgliedstaaten. Und sehr wichtig daran, dass es dieses Ziel gibt, das ist ja auch, geht ja auch ein bisschen aus dem Pariser Klimaabkommen hervor, Das heißt, das war auch rechtlich bindend, da hatte man sich auch zu entschieden, aber dieses europäische Gesetz ist dann auch an weitere Maßgaben knüpft, wie das konkret umgesetzt wird, weil es ist ja einfach zu sagen, ja, wir machen das bis 2050, aber wenn man jetzt mal dann einen konkreten Pfad hat, zu sagen, okay, das heißt aber bis 2030 müssen wir 55% runter und dann für 2040 müssen wir dann auch noch ein schärferes Ziel setzen. Und dann, und da wird es dann spannend, runtergebrochen auf alle Sektoren, wie viel Prozent muss der Verkehr runter, die Landwirtschaft, die verarbeitende Industrie. Und das macht die EU, die konkretisiert dann diese hehren Ziele, die man dann gerne in so schicken Abkommen wie in Paris unterschreibt und bricht das dann runter und setzt es auch ein bisschen durch.
Wie sieht das aus? Ganz kurz die Frage, sind wir da auf einem guten Weg als EU oder ist da noch sehr viel zu tun?
Es ist noch sehr viel, also momentan ist sehr, sehr viel zu tun. Es ist ganz spannend. Also momentan ist wirklich auch, deshalb macht mir das, was ich hier mache, auch sehr viel Spaß. Es ist ein spannender Moment in der Geschichte, weil wir jetzt zum ersten Mal, nicht, denke ich, es merken viele, auch jetzt mit der Flugkatastrophe, aber auch jetzt im Wahlkampf, ist ja bald Wahl, für alle, die noch nicht wählen gehen, macht es auf jeden Fall, ist sehr wichtig. Auch mit Blick auf Klimapolitik. Wir sind auf einem guten Weg, ja, aber es muss unglaublich viel gemacht werden. Und jetzt akut sind wir an so einem Scheidepunkt, wo wir wirklich jetzt was machen müssen, um 2030 das zu schaffen, um 2050 das zu schaffen. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel in den Energiesektor gucken oder in andere Infrastruktursektoren, Autobahnen, was weiß ich, das sind Sachen, die haben 20, 30, 40 Jahre Abschreibungszeit, die stehen sehr lange. Das heißt, wenn wir jetzt Anlagen bauen, dann werden die vielleicht bis 2050 laufen. Wenn wir jetzt Autos kaufen, die fahren gerne mal 20 Jahre, dann sind wir schon fast da. Und deshalb muss jetzt relativ viel sehr schnell entschieden werden. Und das sind für viele Industrien und viele Wirtschaftszweige sehr unangenehme Transformationsprozesse. Deshalb, es wird hier gerade viel bewegt, aber es wird auch hart umkämpft.
Und wenn ich das gerade richtig verstanden habe, es gibt das Pariser Klimaabkommen, das ist so das Mutterabkommen, wo die groben Ziele festgelegt wurden. Und dann gibt es das europäische Klimaabkommen, was festlegt, wie wir das erreichen sollen.
Genau, also ich fange mal in der Geschichte an. So, das Pariser Klimaabkommen war 2015 und das war das Abkommen, wo man sich auf dieses 2-Grad-Ziel, wir haben gesagt, 2 Grad ist das Limit, am besten 1,5 Grad. Und da haben alle Staaten auf der Welt, sage ich mal, oder 198, also alle richtigen Staaten, sage ich mal, vielleicht ein paar Inselnationen nicht, haben dazu gestimmt und gesagt, wir verpflichten uns dazu. Und das Relevante war eben auch, dass sowohl China als auch die Vereinigten Staaten das unterschrieben haben. Und man erstmal, also, und das war so ein Scheidemoment, weil alle dabei waren, weil das Vorgängerabkommen, das Kyoto-Protokoll aus 97, hatten die Amerikaner nicht unterschrieben, die Kanadier sind ausgetreten, deshalb war das Pariser Abkommen so wichtig. Und um das zu erreichen, hat dann die EU nochmal ihr eigenes Klimagesetz gemacht, was im Endeffekt genau das Gleiche entscheidet, dass sie sagen, okay, um das zu erreichen, müssen wir bis 2050 auf Null kommen. Das Pariser Klimaabkommen ist wichtiger dahingehend, dass eben, das habe ich eben gesagt, die EU ist alleine der drittgrößte Emittent, aber natürlich sind China und die USA zusammen für ein wesentlich und dann noch der Rest der Welt für den kompletten Rest verantwortlich. Und wenn die nichts machen, dann hilft das auch nicht. Und deshalb war eben ist das Pariser so wichtig. Das europäische Klimagesetz ist jetzt akut für die Umsetzung relevant, genau.
Okay. Und für den Fall, dass sich da nicht dran gehalten wird, also wenn wir jetzt bis zum Jahr 2030 keine großen Einsparungen haben, du hast gerade gesagt, es ist verpflichtend. Passiert dann irgendwas?
Ja, dann gäbe es ein relativ wirkungsloses Vertragsverletzungsverfahren auf europäischer Ebene. Und also das Problem bei der EU ist so ein bisschen, die Polizei muss sich selbst überwachen. Also klar, es gibt dann verschiedene Institutionen, aber es ist ein relativ schwacher Prozess. Also es gibt jetzt nicht, okay, dann, ich glaube, es gibt sogar Geldstrafen, aber das sind dann verglichen mit dem Staatsbudget verschwindend geringe Strafen. Also es gibt, und das ist das Problem bei diesen ganzen internationalen Abkommen, es gibt keine Gewalt, die das alles durchsetzen kann. Also es gibt keine Weltpolizei, die dann kommt und euch zwingt, euren CO2 zu reduzieren, euch die Dieselautos wegnimmt oder eure Atomkraftwerke oder eure Kohlekraftwerke abschaltet. Und das ist das Problem mit diesen Abkommen, auch bei Kyoto, alle haben gesagt, ja, machen wir, aber wer muss jetzt wie viel machen und wann akut, da wird es dann wieder schwierig. Und deshalb ist dieses europäische Gesetz so wichtig, weil zumindest in der EU sich mehr oder minder dran gehalten wird, so wie es jetzt aussieht.
Ich habe auch, wenn ich das richtig gesehen habe, hat die EU in den letzten Jahren ihren CO2-Ausstoß zumindest gesenkt, oder? Weißt du da was?
Genau, also in vielen Sektoren machen wir Fortschritte. Allerdings Erneuerbaren machen wir große Fortschritte, zum Beispiel insbesondere auch in Deutschland, auch wenn der Windausbau auf Land ja so ein Thema ist und Solar auch viele andere Staaten, die halt Geothermie haben etc. Also bei dem Energieerzeugen sind wir sehr gut. Allerdings, der Transportsektor hat an CO2-Emissionen gewonnen, insbesondere durch das viele Fliegen. Und das ist halt ein gegenläufiger Trend. Und der Sektor muss jetzt halt rapide, also das habe ich eben erklärt, das wird ein bisschen auf Sektoren aufgeschlüsselt, welcher Sektor wie viel einsparen muss, bis zu welchem Zeitpunkt. Und das wird dann im Aggregat unsere Klimaziele erreichen. Und insbesondere für den Verkehr wird das sehr schwierig, weil der eben gestiegen ist. Und wir haben jetzt die Lufthansa gerettet. Wir wollen alle, freuen uns wieder drauf, oder viele Leute dann wieder mal nach Übersee zu fliegen oder nach Mallorca. Also ne, jeder, wie er oder sie möchte. Also das ist dann so ein kleines Problem. Wir sind in vielen Sachen gut, aber in manchen Bereichen noch nicht so richtig.
Ja, da hast du gerade was angesprochen mit den Windrädern. Da haben wir Franz hat da bestimmt auch schon das mitbekommen, ganz in der Nähe von unserer Heimatstadt sollen auch Windräder gebaut werden. Und dann kamen direkt Bürgerproteste, die sich dagegen aufgebäumt haben, dann Proteste, die dafür waren, da gab es eine große Abstimmung, also es ist ein riesiges Hin und Her.
Für zwei Windräder.
Um diese Windräder bauen zu dürfen oder doch nicht bauen zu dürfen, denn den richtigen Standort, dann gibt es da Mindestabstände zu Dörfern, die eingehalten werden müssen, dann gibt es aber nur noch Standorte, die irgendwo mitten im Wald liegen, da muss Wald gerodet werden. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sich jetzt, du hast gerade eben davon gesprochen, dass sich Konzerne dagegen schwer machen, sich dem anzupassen, aber ich glaube auch für die gesamte Bevölkerung ist das ein schwieriger Prozess.
Da hätte ich mal eine Frage an euch beide, außer du wolltest jetzt das Windrad noch weiter ausführen.
Frag ruhig.
Sind wir denn jetzt an einem Punkt, wo man sagen muss, okay, wir müssen Maßnahmen ergreifen, die vielleicht nicht für alle so nett sind, aber wir sind halt schon so weit, dass wir jetzt, irgendwo tut's halt weh, aber wir sind jetzt gezwungen zu handeln. Oder kriegen wir das noch hin mit, okay, die meisten werden damit schon irgendwie zufrieden sein am Ende. Also jetzt an euch beide, jetzt nicht unbedingt auf EU-Politik bezogen.
Also wenn ich das jetzt mal so ganz emotional beantworten kann, ich habe das Gefühl, man muss jetzt ein bisschen in den sauren Apfel beißen. Egal was für Veränderungen es gibt, jede Veränderung, die, also man sagt ja so schön, ne, wo gehobelt wird, da fallen Späne, es hat immer eine negative Komponente. Es gibt keine, oder es gibt kaum Lösungen, wo am Ende sich niemand drüber beklagt. Und ich glaube, dass gerade der Ausbau von erneuerbaren Energien, dass das ein Punkt ist, der jetzt sehr schnell hochgefahren werden sollte. Und ja, da wollten wir auch später nochmal drauf eingehen, dass Klimapolitik nicht gleichzusetzen ist mit Umweltpolitik. Das sind ja auch manchmal so Komponenten, die gegeneinander antreten müssen.
Wenn du da was zu hast, kannst du es auch jetzt gerne schon bringen. Ansonsten.
Also ich wollte Simon erstmal seine Antwort.
Achso, du hast Winner. Okay, gerne.
Das ist total lieb von dir, Nils. Ich bin da auch auf Nils Seite. Also das ist ja auch jetzt im Diskurs in Deutschland, die Verbotspartei zum Beispiel, die will uns immer irgendwelche Sachen verbieten oder damals, die wollen uns den Diesel wegnehmen oder das Schnitzel. Das sind ja immer alles diese Themen, wo die Menschen gemerkt haben, okay, vielleicht kann Klima- oder Umweltpolitik auch mal unsere Lebenssphäre beeinflussen und bedeuten, dass gewisse Sachen nicht mehr gehen. Und das ist eine unangenehme Wahrheit, die in meinen Augen, ich denke, wissenschaftlich relativ unumstritten ist, aber die in der Kommunikation bisher nicht vorkommt, dass wir sagen, okay, wir werden halt nicht alle zweimal im Jahr irgendwo hinfliegen können. Wir können nicht alle zwei Autos haben pro Haushalt. Das kann nicht funktionieren. So viele Ressourcen haben wir nicht. Und das wird das Klima auch nicht mehr mitmachen. Aber ne, was ähnlich wie mit den Windrädern, dass dann irgendwie, dafür wirst du nicht gewählt. Wenn ich sage, ich nehme euch die SUVs weg und ihr dürft dann alle mit einem sehr gut ausgerüsteten Shuttlebus fahren, das kommt nicht gut an. Und da sehe ich auch dann irgendwie den Bedarf nach, Zwang ist jetzt ein unschönes Wort, aber es sind halt ökologische Sachzwänge. Also wir haben die Flutkatastrophe gesehen, wir haben diese Dürrewellen, die Hitzewelle in Kanada. Das ist ja kein Spaß. Wir sind ja nicht nur da, den Klimawandel zu bekämpfen, sondern immer mehr auch die Klimafolgen abzuwenden und Klimaanpassung zu betreiben. Also wir sind jetzt schon in einem anderen Stadium. Deshalb sehe ich da die Notwendigkeit, akut zu handeln.
Jetzt darfst du mir. Ist deine Meinung, Franz?
Ja, auch genauso. Also ich sehe das auch so. Das ist immer so, ja, okay, dann müssen halt so ein paar große Konzerne irgendwie ein bisschen weniger Energie verbrauchen, dann wird das schon. Aber das, wir leben ja alle so konsumreich, fällt das Wort jetzt dazu nicht ein, dass wir das irgendwie schon als normal erachten, dass wir alle irgendwie so Einschnitte in Kauf nehmen müssen. Und ich weiß nicht, also irgendwie scheinen die Leute aber noch nicht dafür bereit zu sein oder sehen noch nicht den Bedarf dazu. Gut, jetzt gerade die Leute, die vielleicht bei der Flutkatastrophe dabei waren, da kommt es jetzt dann bei vielen vielleicht auch so langsam, die denken, okay, wow, wenn mich das schon so trifft, hier im sicheren Deutschland, in der Eifel, im kleinen Dörfchen, das gibt einen ja dann doch schon zu denken, aber ich glaube, bei der Mehrheit kommt es vielleicht noch nicht so an. Aber vielleicht sehen wir ja nach der Wahl, werde ich ja Lügen gestraft. Vielleicht gibt das ja schon so ein kleines Abbild.
Was ich noch dazu sagen wollte, also zu dem Beispiel mit dem Wind, mit der Windkraftanlage, also das hatte Simon im Vorgespräch mal angesprochen, dass es nicht, dass Klimaschutz nicht gleich Umweltschutz ist. Also wenn wir jetzt hier bei den Windrädern bleiben, natürlich ist ein Windrad positiv fürs Klima, weil es Jahrzehnte am Netz bleibt, Strom produziert und den Aufwand, den es braucht, um es zu bauen, dadurch im Grunde wieder wettmacht.
Vielleicht, Entschuldigung, dass ich dich so harsch unterbreche, du hast mir das mal erklärt, vielleicht kannst du mal sagen, wie viele Menschen so zwei von diesen Windrädern, gut, man muss sagen, die sind ziemlich groß, die sind, glaube ich, höher als der Kölner Dom, wenn ich es richtig verstanden habe, aber wie viele Menschen so zwei Windräder mit Strom versorgen könnten, wie viele Haushalte?
Das war unglaublich. Also ich meine, wenn man es jetzt auch mit anderen Energieerzeugungen vergleicht, also wenn ich jetzt vergleiche, ich habe eine Solaranlage auf dem Dach, ich habe jetzt keine genaue Ahnung, aber wenn ich das, was ich von Bekannten höre, so mitbekomme, die produzieren den eigenen Strom und speisen noch ein bisschen was ins Netz ein. Ich vermute mal, man könnte damit vielleicht zwei Häuser versorgen mit Strom, mit einer Solaranlage von einem Dach. Vielleicht sowas um den Dreh. Und wenn ich mir jetzt diese Windräder, das waren drei Windräder.
Ah, waren es drei? Ich dachte, es sind zwei.
Drei Stück. Ah. Also drei Stück sollten auf den Berg gebaut werden. Ich glaube, es ist auch inzwischen beschlossen. Also der Bürgerbescheid da wurde dafür gestimmt mehr. Und diese drei Windräder sollten 16.000 Haushalte bedienen. Das ist eine unglaubliche Menge auf dem Land, da wo die gebaut werden. Das ist mehr als genug für die komplette Kommunalstadt, die Kommunalstadt daneben und die Hälfte von der kompletten Kommunalstadt daneben auch noch, mit allen Dörfern, die dabei sind. Also die komplette Region wäre nur durch diese drei Windräder mit Strom versorgt. Und da komme ich jetzt dazu, da muss man halt gucken, okay, diese Windräder sollten zum Beispiel oder sollen in einen Wald gebaut werden. Da sind auch Teile von dem Wald, das sind Nadelhölzer, die sowieso durch die Trockenheit und die Borkenkäfer so weit kaputt sind, dass sie in den nächsten Jahren gefällt werden müssen. Es sind da aber auch ein paar Eichtwälder mit bei, was dann sehr schade ist. Wald abholzen kann natürlich auch nicht gut sein fürs Klima. Aber da muss man halt wirklich gucken, was ist der Benefit, so was für einen Mehrwert hat man davon, wenn diese 16.000 Haushalte dann erneuerbare Energien bekommen. Und was sind die Kosten dafür? Was heißt, wie viel Wald muss abgeholzt werden? Was für ein Aufwand muss da betrieben werden? Und wenn ich jetzt so, also an diesem Beispiel kann man schön sehen, dass es da immer Pro- und Gegenbewegung gibt. Anderes Beispiel ist auch die Tesla-Fabrik in Brandenburg. Die machen ja Elektroautos, die ja generell besser fürs Klima sind langfristig als Verbrennungsmotoren. Aber gibt's für den Bau der Fabrik gibt's dann auch ganz viele Umweltproteste, die dann für den Schutz irgendwelche Tiere, die dort leben. Ich glaube, Wasser soll die Firma auch ganz viel verbrauchen, dass das Grundwasser dann aufgebraucht wird und sowas. Das sind ja alles Bedenken, die eine Berechtigung haben. Aber das sind halt die ganzen Hürden, die dann dazukommen.
Zählt vielleicht auch so ein bisschen dazu, dass wir, wie du gesagt hast, den sauren Apfel beißen müssen, dass wir vielleicht mal ein Windrad hinstellen, wo dann Vögel dran sterben, weil sie von dem Ding erschlagen werden. Aber es sind halt so wenig im Vergleich, dass man sowas halt in Kauf nehmen muss. Da fliegen wahrscheinlich gegen die Fensterscheibe im Jahr mehr, als von diesem Windrad erschlagen. Es sind halt dann größere, aber trotzdem.
Ja, genau, so ähnliche Zahlen hatte ich auch mal gehört, dass, wenn man das vergleicht mit Fensterscheiben oder mit dem Straßenverkehr. Ja,
ich glaube, eine Katze frisst im Jahr mehr Vögel, als so ein Windrad platt haut. Aber halt andere, aber trotzdem.
Ja, jetzt ist mal eine Frage an Simon, wie würdest du das denn einschätzen? Also ich habe jetzt gerade von diesem Konflikt zwischen Umweltschutz und Klimaschutz gesprochen. Hast du das Gefühl, man entscheidet sich eher für Umwelt oder eher für Klima? Oder kann man das gar nicht so sagen?
Also ihr habt ja gerade zwei Beispiele genannt, sowohl Windkraftanlagen als auch Tesla, als auch zum Beispiel VW, die jetzt auch auf E-Mobilität umsteigen. Und da muss ich ganz klar sagen, Klima gewinnt politisch. Weil es vereinbarer ist mit unserem industriellen Hintergrund. Also wir können jetzt einfach, unsere Autoproduzenten können einfach ihre Fabriken umstellen und sagen, wir produzieren jetzt keine Verbrennungsmotoren, wir bauen jetzt E-SUVs. Dass das vielleicht umwelttechnisch mit den Batterien, mit der Entsorgung, Reifenabrieb etc. keine gute Idee ist, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind mit Klima- und Umweltschutz, das denke ich ist wiederum relativ klar. Aber es ist halt, es ist vom Klimaschutz, Luft in der Stadt, ist das unter im Summe gut. Und das machen wir. Und ähnlich wie Windräder, dass wir Windräder bauen, um Kohlekraftwerke vom Netz zu nehmen und dadurch das Klima schützen, ist eine gute Sache. Aber ehrlich gesagt sollten wir uns ja wieder diesen Postwachstumsgedanken, sollten wir nicht vielleicht einfach weniger Strom verbrauchen? Oder anstatt mehr Windräder, anstatt dann riesige Flächen mit Solaranlagen zuzubauen. Und da sind so ein bisschen diese Zielkonflikte zwischen diesen beiden Politikfeldern. Okay, ich möchte das Klima schützen, das heißt, ich muss den CO2-Ausstoß reduzieren. Aber ob ich jetzt irgendwelche Chemikalien in der Produktion von Akkumulatoren oder von Windrädern in den Boden eintrage, oder ob ich weiter Müll deponiere oder andere Chemikalien in Prozessen für vielleicht nachhaltige T-Shirts oder so ins Wasser oder in den Boden gehen, das ist eine andere Frage. Mhm. Und da gibt es so Zielkonflikte. Und das sehe ich jetzt, nur einen Satz dazu noch, hier in Brüssel sehr viel, dass es sehr schwierig ist, wenn man versucht, eine Maßnahme umwelt- und klimafreundlich und sozialverträglich, weil es darf ja auch nicht so teuer werden. Das war ja in Frankreich mit den Gelbwesten-Protesten. Da wollten die die Steuer oder die Abgaben auf Kraftstoff für Fahrzeuge erhöhen. Und das trifft natürlich alle Menschen, die mit dem Auto pendeln. Wenn du dann zu den unteren 30% der Einkommen gehörst, dann und du hast auf einmal höhere Spritkosten im Monat, kann das ein Problem sein. Und wenn du versuchst, Umwelt und Klimaschutz und Sozialverträglichkeit und natürlich darf es die Wirtschaft auch nicht stören, es dürfen keine Jobs zerstört werden, dann hat man die Quadratur des Kreises und man kriegt nichts hin. Mhm. Und es ist sehr, sehr schwierig, diese Zielkonflikte zu vereinbaren.
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Gibt es denn was ich als Einzelner tun kann in Bezug auf Klimaschutz, Klimapolitik, wo du sagen würdest, okay, das sind wirklich die großen Dinge, wo man wirklich was bewegen kann?
Also vielleicht das Erste, wenn es in der Nähe von euren Dörfern oder Städten Volksabstimmungen zu Windkraftanlagen gibt, würde ich tendenziell dafür stimmen. Denn wie ihr beiden jetzt schon oder wie du jemanden jetzt an Zahlen rausgearbeitet hast, das hilft nicht nur euch, sondern auch anderen Leuten, die dann grünen Strom haben. Und mit Blick darauf dann auch, wenn ich ein E-Auto fahre und das wird eben durch grünen Strom und nicht durch Braunkohlestrom in NRW betankt, dann ist die Klimabilanz nochmal besser. Abgesehen davon, und das hat ja auch Fridays for Future gebracht, das ist jetzt im Wahlkampf mehr, dass man sich einfach mit dem Thema stärker auseinandersetzt und auch in seinem Konsumverhalten. Und ich weiß, ich möchte den Widerspruch Konsum, Umweltschutz und Ressourcenschutz gar nicht mehr aufgreifen, aber auch vielleicht in seinem politischen Stimmverhalten und auch vielleicht in seiner Lebensführung so ein bisschen dieses Thema in den Vordergrund zu stellen. Und das ist etwas, was ich an dem grundlegenden Thema des Podcasts so schön finde. Also, oder das habe ich auch in meinem eigenen Leben gemerkt, wenn man sich mit diesen Themen auseinandersetzt und das irgendwie in sein Leben einbaut, dann hat das auch einen positiven Effekt im Freundeskreis, weil Menschen auf Themen, oder auch dieser Podcast jetzt, weil Menschen auf ein Thema gestoßen werden, das sie vielleicht nicht kennen und dann vielleicht ihr eigenes Leben hinterfragen, sich informieren und dann vielleicht auch eine andere Partei wählen oder vielleicht auch bei der Windkraftanlage mal dafür stimmen. Mhm. Also ich habe jetzt am Anfang sehr stark dieses Kollektive in den Vordergrund gestellt, aber dieses individuelle Handeln ist trotzdem wichtig, weil ein Kollektiv ja nichts anderes als eine Ansammlung von Individuen ist.
Ja, das erinnert mich an unsere Permakultur-Folge, wo Franz auch gesagt hat, dass die Nachhaltigkeit, dieser Gedanke, dass man guckt, dass man keine Abfallressourcen hat, sei es jetzt Abwärme zum Beispiel, dass man seinen Alltag mit übernimmt und dann guckt, wo fällt irgendwas an und was kann ich damit noch machen. Ich glaube, du hattest immer auf die noch heiße Herdplatte, hast du Tee, glaube ich, gekocht?
Ja, ich meine, ich habe also alte Herdplatten und wenn ich dann irgendwas heiß gemacht habe, die sind dann noch sehr lange heiß danach. Und dann, wenn man vorher macht man sich keine Gedanken drüber, wenn man so ein bisschen sich dann diesen Permakultur, okay, ich muss alle Ressourcen, die ich habe, irgendwie nutzen, kann man die halt noch benutzen, um irgendwie Wasser warm zu machen oder so.
Genau, oder einen eigenen Komposter.
Da vielleicht eine Sache, das ist mir vor einigen Wochen aufgefallen, eine Freundin von mir, in Brüssel ist man ja sehr international, die kommt aus Portugal und Portugal hat natürlich aufgrund seiner Lage im Süden eine ganz andere Probleme mit Hitze, mit Dürre, mit Trockenheit und sie hat ihr ganzes Leben, oder das hat sie mir dann gezeigt, sie hat dann immer beim Duschen einen Eimer in der Dusche stehen, um das Wasser aufzufangen, um das dann zum Blumengießen etc. zu benutzen oder zum Putzen, wenn eben Seife reingekommen ist. Und das ist etwas aus meiner Kindheit, erinnere ich mich dran, dass man Wasser sparen sollte. Beim Zähneputzen nicht den Hahn laufen lassen, kurz duschen, gar nicht baden. Und der Gedanke ist so in meinem sozialen Dunstkreis weitestgehend verschwunden. Und dieses gerade in Mitteleuropa oder auch in Deutschland, in Belgien, ist das Bewusstsein dafür gar nicht mehr da. Und das wird auch nicht thematisiert. Und das ist mir sehr stark aufgefallen, dass da vielleicht auch diese Klimathematik ein bisschen eben diesen Umweltgedanken verdrängt hat. Ist euch das irgendwie auch mal aufgefallen, oder?
Ja, ich muss auf jeden Fall sagen, das sehe ich auch wie du. Ich meine, jetzt bei mir persönlich, ich versuche es natürlich anders zu machen, aber ich weiß, was du meinst. Und das ist ja irgendwie, ist ja trotzdem so ein Punkt, der eigentlich relativ einfach umzusetzen ist für jeden. Also mal so einen Eimer da mit in die Dusche nehmen oder eine Herdplatte dann nehmen, um Wasser warm zu machen. Das ist ja nicht ein Einschnitt wie eine Windkraftanlage vor meiner Tür oder so, auch wenn es natürlich eine ganz andere Wirkung hat. Aber
ja, ich muss dazu sagen, also mir ist das auch aufgefallen, dass das über, also in meiner Jugend hat man, ich bin ja auch im Dorf groß geworden, da konnte man halt auch das Wasser, wenn man das aufgefangen hat, irgendwo, das konnte man noch rausbringen in den Garten, man hat sowieso immer Regenwasser aufgefangen, große 1000 Liter Fässer standen da überall rum. Und da war das allgegenwärtiger. Und als ich dann mit dem Studium angefangen habe und ich habe eine kleine Wohnung in der Stadt gehabt mit so einem ganz kleinen Hof nur und ich hatte halt weniger Möglichkeiten, dann war das ganze Thema mit Wasser einsparen auch weniger präsent für mich und ich habe weniger darüber nachgedacht. Und ich glaube, so kann das ganz schnell passieren, dass man da nicht mehr wirklich drauf achtet, dass man da gar keinen Gedanken mehr hingibt. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man sich ab und zu nochmal wachrüttelt und guckt, ne, was kann ich jetzt wirklich nochmal tun in meinem Alltag? Brauche ich wirklich so viele Plastiktüten zum Beispiel? Mhm. Weil das ja auch so ein Thema ist.
Vielleicht, um nochmal auf die EU-Politik zurückzukommen, was mich noch interessieren würde. Die EU ist ja jetzt anders als irgendwie Deutschland oder so, ist ja doch sehr heterogen irgendwie. Wie schafft man es denn da, wirklich Lösungen zu finden, die irgendwie für alle passen? Oder macht man das für jedes Land individuell? Oder wie läuft sowas ab?
Genau, also ich sag mal so, der Sprichwort geht, glaube ich, so, ist ein guter Kompromiss ist dann, wenn alle am Ende unzufrieden sind. Also man nennt das immer im Umgangssprech den Brüsseler Kuhhandel. Also, dass man, im Endeffekt muss ja dann erst, ich muss es doch ganz kurz erklären. Also, es gibt einmal den Ministerrat, da sitzen die Minister für die, also der Verkehrsminister, wenn es um Verkehrsgesetze geht, oder der Umweltminister bei Umweltfragen, und dann gibt es, und da müssen dann die Mitgliedstaaten, alle 27, sich einig werden, wie sie ein Gesetz haben möchten, und parallel gibt es das Parlament, das direkt gewählt ist, und die müssen sich auch einigen. Und wenn beide sich dann intern geeinigt haben, müssen sich miteinander einigen. Das ist ganz, ganz verkürzt, der Prozess. Und das heißt, in beiden Institutionen sind ja alle Mitgliedstaaten vertreten. Das heißt, alles, was da jeweils schon rauskommt, hat schon zu einem gewissen Grad die Sichtweisen aus allen 27 Mitgliedstaaten. Und in der Praxis ist es dann oft so, dass zum Beispiel bei dem Klimathema haben die Osteuropäer ein Riesenproblem. Die haben nämlich Polen hat größtenteils Kohle. Die haben keine Windkraft, die haben keine Offshore-Windenergie, die haben keine großen Solarflächen, die haben keine Geothermie, keine Wasserkraft, Und für denen dann zu sagen, okay, müsst bis 2030 einen Großteil eurer Kohle abschalten, dann sagen die, okay, wir bauen gerade noch neue Kohlekraftwerke, um unser Netz zu stabilisieren. Was glaubt ihr, was wir hier machen? Und da kommt dann so dieses Thema, was Nils eben, tragt ihr alle Mende. So, wenn ihr nicht, dann machen wir auch nicht. Und da, das nennt sich Lastenteilung. Also zum Beispiel die EU sagt, wir haben als EU zum Beispiel bis 2030 ein Klimaziel von 55%. Aber das berechnen wir jetzt auf die Mitgliedstaaten runter. Das heißt, einzelne Staaten kriegen höhere Ziele. Zum Beispiel Deutschland und Frankreich werden dann wahrscheinlich nochmal höhere Ziele kriegen, wenn das dann am Ende runtergerechnet wird. Das wird dann auch ausgehandelt. Das dann im Endeffekt steht da 55%, aber Polen muss nur 40 schaffen, Deutschland muss dann 65 schaffen. So wird das im Endeffekt gemacht, also dass man das schon. Oder ein anderer großer Punkt ist, dafür kriegt dann Polen Fördergelder, dafür, dass sie das dann in den Kohleregionen, ähnlich wie bei uns im Ruhrgebiet, dass dann eben Strukturfonds aufgesetzt werden, damit die Menschen vor Ort halt, die dann nicht mehr im Tagebau oder im Kohlekraftwerk arbeiten, Jobs haben. Und genau, also so läuft das dann. Du musst dann schon Eingeständnisse machen, und die Heterogenität in Europa hängt viel damit zusammen, dass eben die wohlhabenden westlichen Staaten oder mitteleuropäischen Staaten die Länder in der Peripherie so ein bisschen unterstützen, gegenfinanzieren und auch mehr Lasten auf sich nehmen. Wobei man fairerweise sagen muss, letzter Punkt dazu vielleicht, oder ein kurzer Punkt dazu, wenn wir uns angucken, Deutschland, also das ist super spannend für mich, Deutschland und Frankreich. Beide haben Klimaziele, aber die Franzosen haben Atomkraft. Das heißt, für die ist es, wenn wir einfach nur aufs, und jetzt wieder Thema Umwelt, Klimaschutz, für die ist es sehr einfach, Klimaziele zu erreichen. Und das ist für Deutschland wesentlich schwerer, weil wir haben diese super schrecklich umweltschädliche Braunkohle am Hals und keine Atomkraft, beziehungsweise wir haben noch ein bisschen Atomkraft, aber wir bauen das ja nicht aus. Und das macht es dann nochmal besonders delikat, weil dann verschiedene Staaten, die Franzosen zum Beispiel, wollen, dass Atomkraft bleibt. Wir Deutschen sagen, Atomkraft kann in einer umweltfreundlichen Zukunft keinen Platz haben. Andersrum sagen wir, mittelfristig brauchen wir in Deutschland aber unser Gas. Und da sagen die Franzosen, nee, Gas ist nicht klimaneutral, guckt euch mal die saubere Atomkraft an. Also Das ist halt diese Quadratur des Kreises in der EU, da irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Und es sind halt einfach viele unschöne Kompromisse, aber dafür hat man eben Kompromiss unter 27 Staaten, kommt letztlich irgendwie voran, auch wenn es sehr chaotisch ist.
Gut, wenn dann am Ende sich wirklich was tut, dann hat sich der das ganze Debattieren ja dann wirklich auch gelohnt. Und ich meine, wenn man sich jetzt auf die Ziele schaut, von denen hast du eben schon mal berichtet, dann klingt das ja schon mal ziemlich vielversprechend. Was ich jetzt vor ein paar Wochen gehört hatte, ich habe es nicht ganz auf dem Schirm, das waren irgendwelche deutschen Klimaziele und die wurden, war das der Green Deal, die wurden von irgendeinem Gericht nochmal gekippt?
Da hast du jetzt ganz viele Worte durcheinander geworfen. Ich mache mal ganz kurzen Schritt zurück. Als Ursula von der Leyen in Deutschland ihre politische Karriere beendet hat und dann Kommissionspräsidentin wurde, also die Chefin einer der drei Institutionen, von der Institution, die die Gesetze vorschlägt in Brüssel, hat sie am Anfang ihrer fünfjährigen Legislatur ein Programm vorgelegt, ähnlich wie eine neue Regierung. Und das zentrale Stück des Programms war der sogenannte Green Deal, der European Green Deal, wo sie dann ihre ganze Klima- und Umweltziele erklärt hat. Sie möchte ein Klimagesetz machen, sie möchte den Verkehrssektor dekarbonisieren, Erneuerbare voranbringen, Wasserstoff voranbringen und so eine ganze Liste an Vorhaben. Und dieser Green Deal hatte als ein Teil eben dieses Klimagesetz. Das Klimagesetz wurde jetzt, ich glaube, im Dezember beschlossen. 55% Reduktion bis 2030, also 2050 klimaneutral, das war allen klar. Aber die Frage war, okay, wie viel müssen wir bis 2030 schaffen? Und da haben wir uns auf 55% geeinigt und 2040 entscheiden wir dann in naher Zukunft, wenn wir sehen, wie es bis 2030 gelaufen ist. Sehr pragmatischer Ansatz, wie ich finde. Und dann hat Deutschland sich, davor schon hatte Deutschland sich ein Klimagesetz gegeben von 55% bis 2030. Und das habe ich eben erwähnt, das müsste jetzt schon angepasst werden, weil Deutschland wird, wenn die EU auf 55 kommen will, muss Deutschland mehr als 55 leisten, weil andere nicht so viel schaffen werden, wie zum Beispiel Rumänien, Polen, Ungarn. Genau, und da gab es dann den spannenden Punkt, die Deutschen haben das Klimagesetz gemacht und dann haben Umweltschützerinnen und NGOs gesagt, also Nichtregierungsorganisationen, die sich für Umwelt einsetzen, Leute, wenn wir das mal durchrechnen, dann kommt das ja gar nicht auf die Klimaziele von Paris langfristig und ihr habt auch nur Maßnahmen bis 2030 da drin. Und dann sind die vor das Verfassungsgericht gezogen, das Bundesverfassungsgericht, das eben die Normsetzung, also die Gesetze in Deutschland überprüft. Und das hat gesagt, okay, wenn wir uns das angucken, ihr habt nur bis 2030 Ziele, aber danach habt ihr nichts festgelegt. Das heißt, ihr stellt nicht, und das war das Spannende an dem Gesetz, ihr stellt nicht sicher, dass künftige Generationen Lebensgrundlage haben. Und haben gesagt, deshalb ist das verfassungswidrig und ihr müsst jetzt ab 2030 konkrete und schärfere Ziele in diesem Klimagesetz setzen und Maßnahmen eben schon mal jetzt, auf die ihr euch jetzt festlegt und nicht sagt, wir schieben das auf die Zukunft. Und das war so wichtig, weil im Artikel 20a des Grundgesetzes, das musste ich übrigens nachgucken, das kenne ich nicht auswendig, steht halt, dass die Regierung auch oder der Staat hat die Verantwortung für die Lebensgrundlage künftiger Generationen. Und da ist genau dieser Klimagedanke. Und das hat das Gericht auch gesagt. Und deshalb war das so ein wichtiger Moment in der Klimabewegung. Die haben gesagt, wenn ihr so weitermacht und der Klimawandel sich so weiterentwickelt, dann werden die Freiheiten künftiger Generationen extrem eingeschränkt. Die werden nicht mehr genug Wasser haben. Es wird viel zu heiß sein. Flutkatastrophen, generell Klimaphänomene, die extremer werden. Und das ist jetzt das Spannende, jetzt verfassungsrechtlich, ohne da zu weit einzutauchen. Da findet eine Abwägung statt zwischen den Interessen der jetzt lebenden Menschen und künftigen Generationen. Und da wurde erstmal gesagt, okay, die haben auch ein Anrecht auf ein lebenswertes Leben. Und auf eine Lebensgrundlage, die irgendwie schön ist, auf Umwelt, auf eine Tierwelt. Und das gibt uns, und da kommen wir jetzt auf den sauren Apfel zurück, das gibt uns das Recht, euer Leben jetzt oder euch die Pflicht, das Leben der Menschen jetzt einzuschränken, damit die auch noch überhaupt ein Leben haben. Und deshalb war dieses Urteil so wichtig, auch wegen dieser, finde ich, sehr schönen und fast schon philosophischen Begründung. Genau, und jetzt muss die Bundesregierung nachschärfen, aber das wird wahrscheinlich jetzt alles nach der Wahl passieren.
Also ist es schon so, ich komme ja ein bisschen aus der Landwirtschaft und da hatten wir ja vor 3 Jahren oder so war das mit dieser Nitratbelastung des Grundwassers. Und da war es ja auch so, dass die EU Deutschland verklagt hat. Ich weiß nicht, ob man das so sagt. Und dann ist es aber schon so, dass die EU schon so ein bisschen auch Aufpasser ist, dass diese Regeln eingehalten werden.
Genau, also es gibt die Institution, von der Ursula von der Leyen Präsidentin ist, die Europäische Kommission. Das ist die Hüterin der Verträge, nennt sich das. Und die kann dann gegen Staaten ein Vertragsverletzungsverfahren, wenn du zum Beispiel Ungarn verstößt immer gegen irgendwelche Menschenrechtssachen oder Rechtsstaatlichkeit, und dann wird das dann gegebenenfalls angeklagt oder sie kann Strafen verhängen. Also sie kann die Ausschüttung von Mitteln, also EU gibt ja sehr viel Geld an die Mitgliedstaaten wieder zurück. Das kann sie stoppen. Also die Kommission ist dafür da, um das durchzusetzen. Und es gibt natürlich den Europäischen Gerichtshof, vor dem kann man auch verklagt werden, genau. Und der kann dann Länder zwingen, gewisse Dinge zu tun.
Ja, ich kann mich daran erinnern, damals war ich sogar recht glücklich darüber, weil diese Nitratbelastung oder die Grundwasserbelastung ist ja schon ein Thema, das hatte ich schon vor vielen Jahren mal immer mal wieder gehört. Das ist ja, ich glaube, gerade Norddeutschland, das ist öfters ein Thema.
Überall, wo viele Tiere gehalten werden. Das ist hauptsächlich, wenn du irgendwie Gülle oder so ausbringst.
Könntest du das für einen Nicht-Agrarwissenschaftler mal erklären?
Ja, genau. Also du hast halt, wenn du, Nitrat ist halt Stickstoff, eine Stickstoffform, die sehr leicht ausgewaschen werden kann, weil sie sich nicht im Boden festhält quasi. Und wenn du zum Beispiel Tiermist oder Gülle ausbringst, wie das in Niedersachsen zum Beispiel viel ist, die haben viele Tiere da, dann wird es halt auch sehr schnell mit dem Wasser ausgewaschen. Ne? Wenn es dann irgendwie regnet danach, kommt es ins Grundwasser und deshalb sind diese Belastungen da sehr hoch. Und in Deutschland gab es lange irgendwie, es gab wahrscheinlich schon Regeln, aber die wurden irgendwie nicht überprüft oder so und deshalb waren diese Werte halt irgendwann extrem hoch und dann hieß es halt auf einmal, ja, jetzt müsst ihr diese Werte anpassen. Und das war so ein Grund, warum es diese vielen Aufstände von den Landwirten gab. Ich weiß nicht, ob man das so mitgekriegt hat. In Bonn hier standen überall, die ganze Innenstadt war mit Treckern voll. Ja, und das war auch nach diesen Auflagen, die dann auf einmal kamen. Genau, das ist Nitratauswaschung. Es wurde jetzt alles natürlich gesetzlich geregelt auf einmal dann, statt das irgendwie vorher anzupassen. Und deshalb waren halt auch so viele Landwirte sehr unglücklich damit. Genau. Aber Landwirtschaft ist ja auch auf EU-Ebene, glaube ich, ein sehr großes Thema und macht auch, glaube ich, einen großen Teil von ihrem Geld aus, was sie irgendwie an Mitgliedstaaten ausschütten.
Genau, aber da hätte ich auch gleich noch eine Frage an dich als Praktiker, weil ich das natürlich hier nur auf so einer sehr hohen Flughöhe mitkriege. Das ist die gemeinsame Agrarpolitik. Es hat mich selber auch überrascht. Ich habe einen politikwissenschaftlichen Hintergrund, das hätte ich vielleicht erwähnen sollen, merkt man vielleicht. wenn man sich das EU-Budget anguckt, das sind ungefähr 40% sind Agrarsubventionen, direkt oder indirekt. Das heißt, die Mitgliedstaaten, also Deutschland etc., das war ja auch bei Brexit ein Thema, zahlen sehr viel Geld nach Brüssel, aber der Großteil davon fließt halt einfach in Form von irgendwelchen Subventionen und anderen Mitteln wieder in die Länder zurück. Und der größte Topf ist eben die gemeinsame Agrarpolitik, also Agrarsubventionen. Und das sind 365 Milliarden Euro. Also es ist über 7 Jahre. Also der Haushalt der EU ist immer über 7 Jahre. Verglichen mit dem deutschen Haushalt ist der winzig klein. Ich glaube, der ist so groß wie der von Belgien. Um mal so eine Zahl zu. Also die EU ist eigentlich relativ klein, wenn es jetzt verglichen mit einem Staat, aber es ist trotzdem sehr viel Geld, das dann in die Landwirtschaft fließt. Und da war jetzt auch ein Riesenthema natürlich mit Blick auf den Green Deal, also diese Idee, wir müssen jetzt Klima- und Umweltschutz machen. Inwieweit müssen wir jetzt unser Fördersystem anpassen, um das sicherzustellen?
Ja.
Und ich muss jetzt auch, hier hört dann irgendwo auch mein Wissen der gemeinsamen Agrarpolitik auf. Deshalb vielleicht auch die Frage an dich, hast du mit dem Thema irgendwie schon mal Berührpunkte gehabt, vielleicht im Rahmen deines Studiums?
Ja. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr großes Thema, was Landwirtschaft angeht. Man hört ja auch immer, ja, Landwirte leben nur von Subventionen oder so und man hört ja auch, dass da sehr viel Geld fließt. Und wir haben es auch im Studium gemacht. Ich muss sagen, ich bin weniger landwirtschaftlicher Praktiker als Theoretiker, aber ich kann trotzdem ein bisschen was dazu sagen. Also das ist in zwei Säulen aufgeteilt. Und die eine ist sehr groß, da ist sehr viel Geld drin und das sind so Fördermittel, die an keine Auflagen gebunden sind. Das heißt einfach, je mehr Land du hast, umso mehr Geld kriegst du. Das ist dann immer pro Hektar, glaube ich, 300 Euro im Jahr in Deutschland. Und dabei ist es halt egal, was du da drauf machst. Es ist nicht ganz egal, aber es ist relativ egal, was du da machst, solange es irgendwie landwirtschaftlich genutzt ist. Und das Problem ist halt dann, die Top 10 Empfänger in Deutschland sind halt keine Landwirte, sondern sind irgendwelche Institutionen, die sehr viel Land gekauft haben und das dann verpachten und trotzdem gehen diese Subventionen dann am Ende an sie über. Und es gibt noch so eine zweite Säule, die ist ein ganzes Stück kleiner und die ist halt an Umweltauflagen gebunden. Das heißt, wenn du irgendwas machst, was positiv für Umwelt oder besonders mit der Landwirtschaft ist ja viel mit Biodiversitätsrückgang, da wird ja viel drüber geredet. Genau, wenn du da irgendwas machst, dann kannst du aus diesem zweiten Topf noch Fördergelder kriegen. Aber das Problem ist halt, dieser größere Anteil, den kriegst du einfach, wenn du viel Land hast, wenn du viele Tiere hast und es ist gar nicht irgendwie an Auflagen gebunden, die im Interesse aller sind. Und das ist auch innerhalb der Landwirte dann doch ein großes Thema, wenn du überlegst, okay, warum soll ich jetzt hier ökologische Landwirtschaft schaffen? Warum soll ich das für die Tiere, für die Insekten irgendwie vorteilhaft gestalten, wenn ich genauso viel Geld kriege, wenn ich es nicht mache. Denn Landwirte, kriegt man wahrscheinlich mit, verdienen sehr wenig. Wenn man schon hört, dass sie sehr viele Subventionen kriegen, muss ja irgendeinen Grund haben. Wenn man überlegt, für so ein Schwein, als ich letztes Mal nachgeguckt habe, macht ein Landwirt Verlust, wenn er ein Schwein verkauft, im Endeffekt irgendwie 10 Euro minus oder so mit jedem Schwein, was er verkauft. Und da sind seine Arbeitsstunden noch nicht mit eingerechnet. Also sieht man halt, das macht halt dann keinen Sinn. Warum soll ich dann noch viel Geld irgendwie reinpumpen? Weil es ist ja mit Kosten verbunden, haben wir eben gesagt. Ne? Wenn ich irgendwie, es gibt da so Möglichkeiten, ich weiß nicht, ihr wart ja beide des Öfteren schon mal vielleicht in der Eifel, da sieht man schon mal an den Feldern an der Seite so Blühstreifen. Das ist so ein Punkt, du kannst ja dann so einen Topf zusammenstellen, was für Sachen du machst, und dann kriegst du verschieden viel Geld, und diese Blühstreifen ist eins davon. Oder du lässt Hecken stehen, oder du lässt innerhalb der Felder so kleine Bereiche unbepflanzt, da können dann so Bodenbrüter, irgendwie so Rebhühner oder so, die können dann da leben. Hat man früher vielleicht auch mal gesehen, sieht man heutzutage nicht mehr so, weil es vom Aussterben bedroht ist jetzt in Deutschland. Durch halt diese, also muss man auch klar sagen, ne, auch in die Agrarwirtschaft ist halt ein großer Treiber dieses Verlust der Biodiversität, und deshalb muss da auf jeden Fall was geschehen, aber es ist halt im Moment so, dass es eher darum geht, viel Hektar, viel Geld und nicht, dass man irgendwas Nachhaltiges macht.
Ja, und da sind wir auch wieder bei dem Problem, wo wir waren, Klima gegen Umwelt. Biodiversität wäre in diesem Fall jetzt Umwelt. So, ja,
wolltest du was sagen? Ja, nur, also da ist nicht nur Klima und Umwelt, sondern halt wieder auch Umwelt und Soziales, dass du sagst, okay, wenn wir da jetzt andere Regularien, also ich weiß nur, dass es halt jetzt, dass diese gemeinsame Agrarpolitik und diese Subventionslandschaft halt politisch hart umkämpft ist. Es gibt auch noch keine Einigung, weil das muss ja auch jetzt wieder reformiert werden für die nächsten 7 Jahre, weil natürlich die Umweltseite sagt, okay, wir müssen das umstellen, wie du das jetzt auch schön aufgedröselt hast, und vielleicht mehr aus diesem großen Topf in den kleinen oder andere Anforderungen an die Auszahlungen knüpfen. Aber dann gibt es vielleicht viele Kleinbauern in Südfrankreich oder in anderen ländlichen Regionen, wofür eben diese Mittel da sind, um die eigentlich zu schützen, die das vielleicht dann nicht mehr darstellen können, die vielleicht nicht die Möglichkeiten haben, um dann eben ökologisch zu sein, und dann vielleicht aus den Förderungen rausfallen, und plötzlich haben wir dann einen entvölkerten ländlichen Raum. Und das sind dann wieder diese sozialen Kriterien, die dann auch in dem politischen Wettkampf gegen diese Umweltkriterien ausgespielt werden. Ähnlich wie mit der Kohle. Ja, was ist mit den Leuten, die in der Kohle arbeiten? Was ist mit der Stahlindustrie? Was ist mit der Autoindustrie? Also da hat man immer wieder diese Zielkonflikte, und insbesondere wenn es eben um Menschen geht und deren Lebensgrundlage, dann ist das ein sehr starkes Argument politisch, auch mit Blick auf Wahlen. Das vielleicht nur zu diesem Abtausch.
Nee, es ist auf jeden Fall richtig. Ich wäre sonst mit meinen Fragen am Ende.
Ich habe auf jeden Fall noch eine Frage.
Du hast noch ein paar.
Ja, ich hatte letztes Jahr ein wie nennt man es, Modul. Das war Umwelt- und Naturschutz. Und da ging es auch um EU-Klimapolitik. Und unser Dozent, weiß ich noch, oder ich habe es mir extra nochmal angeguckt, hat gesagt, dass sie zum Teil schon okay sind, die Maßnahmen. Und das aus naturwissenschaftlicher Sicht sagt man eigentlich immer, Politik macht zu wenig. Aber es ist zu viel Bürokratie. Wie sieht sowas aus? Ist sowas sehr bürokratisch, so Hilfsmittel? Oder ist das, wie siehst du das? Kannst du da überhaupt was zu sagen?
Also ich bin jetzt kein Experte für Förderpolitik, weil das, wie du jetzt, ist vielleicht schon eine Indikation, wohin die Antwort geht, weil das sehr komplex ist. Aber in der Tat, das ist so ein großes Problem mit der EU. Die Staaten geben Geld, und die wollen natürlich sicherstellen, A, dass wir auch genug Geld kriegen, und B, dass, wenn das Geld woanders hingeht, das auch richtig benutzt wird. Wir wollen jetzt nicht, dass das irgendwo jetzt Klischee in der Korruption versinkt, oder dass wir jetzt Subventionen für Kleinbauern aufsetzen und die gehen dann an irgendwelche großen Investoren, die halt ganz viel Land aufgekauft haben. Und das geht natürlich nur, wenn du das Ganze sehr stark regulierst, Nachweispflichten einführst etc. Und dann hast du eben genau diese bürokratischen Hürden, die dafür sorgen, dass Kleinbauern die vielleicht gar nicht mehr erfüllen können, weil das zu viel Papieraufwand wäre. Und da gibt es einfach keine gute Lösung. Aber generell ist das Problem hier in Brüssel, das habe ich ja so ein bisschen umrissen, 27 Mitgliedstaaten, die müssen sich einigen, dann muss sehr viel übersetzt werden, dann ist das sehr viel hin und her, dann noch mit dem Parlament. Diese Komplexität dieser gesamten Koordination macht das natürlich sehr bürokratisch, alle Prozesse hier. Und das ist halt die Natur, weil man eben Kompromisse finden muss. Wenn man jetzt eben einen hätte oder eine, die alleine entscheiden, wäre das natürlich ein bisschen anders. Dafür wäre es halt nicht ganz so demokratisch.
Okay, also ein notwendiges Übel quasi, um auch sicherzustellen, dass es nicht ausgenutzt wird.
Genau, also fairerweise, die moderne Welt ist auch extrem komplex. Also jetzt auch, wenn ich jetzt überlege, mein Großvater ist Landwirt, mein Urgroßvater waren Landwirte, da war Landwirt sein bedeutete halt physische Arbeit. Und wenn ich jetzt Leute wie dich treffe, die eben Agrarwissenschaften studieren, das ist Biochemie, Physik, Buchhaltung sehr viel und Betriebswirtschaft, man muss auch jetzt diese Förderlandschaft, man muss ja alles können, interdisziplinär sehr weit aufgestellt sein. Die Welt ist komplexer geworden, das, und damit muss natürlich auch der bürokratische Aufwand wachsen. Dass es vielleicht im Agrarsubventionsbereich oder bei Förderlandschaften in Brüssel nochmal ein bisschen eine Schippe drauf ist, will ich gar nicht jetzt in Abrede stellen.
Okay, ja, das beantwortet meine Frage. Also ich meine, in Deutschland ist man das vielleicht gewohnt, dass alles ein bisschen, wenn man mal BAföG beantragt, merkt man das, dass es alles ein bisschen, doch ein bisschen bürokratischer ist. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass man nicht einfach sagt, okay, jeder, der was braucht, meldet sich und dann schmeißen wir euch das zu. So kann es ja auch nicht sein.
Ja gut. Hast du sonst noch eine Frage? Oder hat sonst jemand noch eine Frage?
Nee, also wenn du jetzt zum Ende kommen musst, muss ich sagen, also ich bin schon schwer beeindruckt. Also war ein sehr spannendes Thema. Man denkt ja immer, Politik vielleicht so ein bisschen langweilig in Anführungszeichen, aber das vielleicht liegt's am Oberthema Klima, aber ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, da mal so einen Einblick zu bekommen, muss ich sagen.
Das freut mich sehr zu hören. Also auch mit Blick auf diese erste Frage oder auch was zwischendurch mal die Frage war, was kann man selbst machen? Wir sind an einem Punkt angekommen, wir haben über den sauren Apfel gesprochen, dass man selber auch in den sauren Apfel beißen muss und sich mit der Materie auseinandersetzt. Wir können nicht länger, und das gilt für mich, wie für euch, wie für alle anderen auch, die Augen davor verschließen, dass es, klar, politisch muss viel passieren, aber wir müssen auch selber alle aktiv werden. Ob es jetzt über Permakultur ist, ein Thema, mit dem ich mich selber noch nie auseinandergesetzt habe, aber jetzt durch diese Impulse auch mehr tun werde, ob es der Eimer in der Dusche ist, etc. Also, aber genauso auch eben sich vielleicht mit der politischen Dimension auseinandersetzen und da ein bisschen ein Auge drauf haben. Und auch jetzt mit Blick auf diese Windraddebatte, dass man sich da auch selber informiert und nicht einfach dem Ersten glaubt, was man hört. Das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, weil die Debatte oft sehr einseitig geführt wird, wo dann die Sache ist gut, diese Sache ist schlecht und es ist meistens irgendwo in der Mitte.
Sehr weise Worte. Kann ich nur so unterschreiben.
Dem habe ich auch nichts hinzufügen. Ich dachte, jetzt machst du es schön Schluss, dass das unsere Schlussworte waren.
Ja, aber auch vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat mich sehr gefreut. Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch.
Sehr gerne. Ja,
vielen Dank.
Vielleicht können wir ja dann, wenn wir wie in ferner Zukunft unseren Podcast immer noch machen, können wir ja irgendwann mal so einen Zwischenstand machen, dass wir darüber sprechen, wie es so weiterläuft.
Genau, wie verfolgen wir die Klimaziele? Was erreichen wir und wo wird es schwierig?
Genau. Also bei Folge 100 wäre ich gern nochmal der Special Guest.
Okay, das wäre dann in 2 Jahren ungefähr.
Genau. Nee, super. Wie gesagt, vielen Dank, dass du uns in die Welt der europäischen Klimapolitik entführt hast. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt an unseren Gast, könnt ihr die uns natürlich gerne stellen. Ihr könnt einfach eine E-Mail schreiben an info@keep-it-grün.de mit UE. Und dann können wir die in der nächsten Folge aufgreifen. Wenn ihr sonst Fragen habt zu anderen Themen, natürlich auch gerne. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, könnt ihr uns auch auf Instagram folgen, keepitgrün. Oder ihr könnt unsere Website besuchen, keepitgrün.
Ja, aber die Website vielleicht noch nicht unbedingt. Die ist noch ein bisschen im Aufbau.
Ist sie noch im Aufbau?
Ja.
Dann könnt ihr bald unsere Website besuchen. Sehr gut. Dann bedanke ich mich bei allen und wünsche euch noch ein schönes Wochenende.
Ich bedanke mich auch. Vielen Dank für die lehrreichen Worte und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.